Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext konfrontiert uns mit einem Herzensanliegen Jesu oder mit, wir können sogar sagen, mit dem Herzensanliegen, das er gehabt hat und das er immer noch hat für seine Gemeinde, und zwar mit der Einheit derer, die zu ihm gehören, mit der Einheit derer, die ihm nachfolgen, eigentlich mit der Einheit aller Christen. Wenn wir auf die gespaltene Kirche schauen, wie viele Fraktionen das gibt, so insgesamt weltweit, dann ist es sicherlich eine traurige Sache, wie verschiedene Richtungen gegangen werden und wie auch immer wieder im Einzelnen sogar 30-jähriger Krieg und Ähnliches gegeneinander gekämpft wurde. Dann kann man vielleicht ein Lied, das ich mich erinnere, vor 46 Jahren habe ich das kennengelernt, in der Jesu-Bruderschaft Gnadental, dort hat man dann jeden Mittag gesungen, dein Volk nicht eins mehr ist, der Böse treibt mit List her deine Herde. Herr Jesus, send den Geist der Liebe, der verheißt, dass eins sie werde. Wer die gesamte Christenheit anschaut, der kann wirklich manchmal traurig werden. Und manchmal kann man auch Leute verstehen, die dann ja irgendwie sagen, es gibt gute Argumente, nicht zu glauben. Und immerhin hat Jesus ja auch gesagt in Johannes 13, Vers 35, daran soll man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, dass ihr zusammengehört. Dieser Text, den wir aber heute lesen, beschäftigt sich, und das war damals noch nicht im Blick des Paulus, nicht mit der Christenheit insgesamt, deren Zustand meiner Ansicht nach nicht gut ist, sondern er beschäftigt sich mit dem Zustand einer Gemeinde, der einzelnen Gemeinde vor Ort. Paulus sitzt im Gefängnis, ihm war die Angelegenheit Jesu so wichtig, dass er alles auf sich genommen hat, sogar Zeiten im Gefängnis, zum Schluss sogar den Tod, um die Aufgabe, die ihm gestellt war, weiterzugeben. Und dieser Text, der Epheserbrief, den wir, aus dem unser Text stammt, der hat in besonderer Weise das Thema der Gemeinde im Blick. Und der Text, den wir jetzt haben, da geht es darum, die Einheit der Gemeinde. Und ich denke, wir wenden unseren Blick oder fokussieren unseren Blick weg von der Gesamtchristenheit jetzt auf den Blick auf die einzelne Gemeinde, auf uns. Auch da soll Einheit herrschen. Auch hier sollen wir zusammengehen. Und deswegen möchte ich diesen Wunsch Jesu nach Einheit derer, die ihm nachfolgen, in drei Schritten uns kurz vor Augen führen. Drei Schritte, die in unserem Text vorgegeben sind. Der erste Schritt, die Grundlage der Einheit. Der zweite Schritt werden die Mittel der Einheit sein oder die Kennzeichen, dass wie Einheit in der Gemeinde gestaltet werden soll. Und das letzte, das Ziel der Einheit. Die Grundlage der Einheit, da gibt unser Text 3x3 Hinweise. Was ist die Grundlage, auf der die Einheit der christlichen Gemeinde oder die Einheit der Christen bestehen soll? Im Vers 4 unseres Textes heißt es, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Das heißt, wir sind, und das wird im Korintherbrief auch ausgeführt, im Kapitel 12, aber auch hier deutlich gemacht, wir sind als Christen, als Gemeinde ein Leib. So sollen wir sein, wie ein Leib. Ich erinnere mich noch an eine Begebenheit, die mir damals in der Nacht einen großen Schreck einjagte. Ich drehe mich um auf die andere Seite und plötzlich fällt eine kalte Hand auf mein Gesicht. Ich dachte, wer ist denn da jetzt neben mir im Bett? Hätte ich einen Gegenstand gehabt, hätte ich vielleicht draufgehauen, aber ich war erstmal starr vor Schreck und mit der Zeit merkte ich, das ist meine Hand. Der Arm war eingeschlafen, ich drehe mich um und dann platsch, fällt die auf mein Gesicht und ich habe einen furchtbaren Schreck. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt einen Gegenstand genommen und hätte auf diese fremde Hand draufgeschlagen. Das hätte ich bitter bereut. So ist es auch, so kann es auch in der Gemeinde gehen. Man gehört als Glied zusammen und denkt nicht daran oder hat dann so eine, ich würde sagen, so eine Art Täuschung. Und dann schlägt man auf den anderen und merkt, das tut mir selber weh. Deswegen sagt Jesus ja auch, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir zusammengehören als Leib. Und er hat uns einen Geist gegeben, ein Geist, der in allen wirkt. Und deswegen wäre das eigentlich paradox, dass ein Geist in allen wirkt, aber dass der Geist in den unterschiedlichen Gliedern gegeneinander wirkt. Es gibt eine Krankheit, ich habe Menschen kennengelernt, die solche Krankheiten hatten, weil meine Frau als Heilpädagogin damals gearbeitet hat. Das sind Menschen, die sich selbst verletzen, die schlagen sich selber und fügen sich selber Wunden zu, aus irgendwelchen Gründen. Da funktioniert der Leib oder Geist und Leib funktionieren nicht mehr zusammen. Da wird der Mensch für sich selber zur Gefahr. Aber im Normalen ist es so, wenn das juckt, dann kratzt man sich. Wenn man Schmerzen hat, dann versucht einer dem anderen zu helfen. Und wenn ein Glied bedroht ist, wenn jetzt jemand käme und sagen würde, ich will dir deinen Finger abhauen, dann würden alle anderen Körperglieder natürlich den kleinen Finger verteidigen. Das heißt, wo ein Geist waltet, gehören wir zusammen oder gehört man zusammen. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Wir sind als Gemeinde eins, dadurch, dass Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und das dritte Element, was dort im Vers 4 genannt wird, wir haben auch eine gemeinsame Hoffnung, nämlich die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Auch das ist etwas, was uns vereint. Wir haben ein Reiseziel. Wir sind miteinander unterwegs. Und deswegen haben wir einmal in dieser Erkenntnis, dass wir wie ein Leib sein sollen, einer für den anderen da sein sollen. In dieser Erkenntnis, dass wir durch einen Geist geleitet werden sollen. Das heißt, uns immer wieder unter die Leitung dieses Geistes stellen. Und das Dritte, dass wir durch diesen Geist eine Hoffnung bekommen haben. Das ist schon mal der erste Grund, auf dem unsere Einheit stehen soll. Das Zweite, was uns gesagt wird, ein Herr, das ist im Vers 5 dann, ein Glaube, eine Taufe. Das Dritte wird gleich schon etwas, aber ich werde trotzdem zeigen, dass es eins ist. Ein Herr, wir haben einen Herrn, Jesus Christus. Wir beten nicht zu verschiedenen Herren. Und dieser Herr, dessen Wunsch, er sagt ja, was nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich euch sage, dessen Wunsch soll eigentlich auch unser Herzensanliegen sein. Und dieser Herr hat im hohen priesterlichen Gebet im Johannes 17 ab Vers 21, können wir das nachlesen, hat er gesagt, ich wünsche mir von Herzen, dass die zu mir gehören, dass die ihre Hoffnung auf mich setzen, dass die sich mir anschließen, mir nachfolgen, dass sie eins sind. Und dann nochmal die Weltlage der Christenheit, das kann einen Bauchschmerz machen, aber für uns, da wo die Schraube, an der wir drehen können, das sind wir, dass wir eins sind, dass wir sagen, ich möchte alles daran setzen, das Herzensanliegen des Herrn Jesus zu erfüllen, eins zu sein. Da möchte ich vieles andere hinten anstellen, eins zu sein, dafür zu sorgen, dass wir gemeinsam gehen. Und nicht den anderen als einen kalten Arm, der mir auf den Kopf fällt, zu sehen, sondern als jemand von meinen Geschwistern, eine Schwester, einen Bruder. Ein Glaube, den wir miteinander teilen. Glauben, das haben wir ja schon öfter uns vor Augen gehalten, der Glaube ist nicht, dass wir irgendwie etwas Gemeinsames für wahr halten oder ich glaube, dass es so oder so kommt, sondern der Glaube heißt eigentlich eine Beziehung. Der Glaube ist eine Beziehung, eine Vertrauensbeziehung zu Gott. Und das soll uns auch verbinden, dass wir zu diesem Herrn eine feste Beziehung haben, dass wir mit ihm leben und dass wir mit ihm verbunden sind. Das meint Glauben im Sinne des Neuen und des Alten Testamentes. Eine Verbundenheit mit ihm und eine Taufe. Die Taufe mag in ihrer Ausführung, das kennen wir ja in unserer Gemeinde, ja auch verschieden sein. Da gibt es die Taufe von kleinen Kindern und es gibt andere, die ihre Kinder nicht taufen lassen und dann als, wo Menschen dann auch als Erwachsene getauft oder Jugendliche getauft werden. Aber die Art und Weise der Taufe macht es nicht aus. Das Wichtige ist, die Taufe bedeutet, wir gehen mit Jesus in den Tod. All wir bekennen, er ist für unsere Schuld gestorben. Und indem wir aus der Taufe rauskommen, bekennen wir, wir möchten in einem neuen Leben stehen. Wir möchten das Leben führen, und das ist, hängt natürlich zusammen mit den anderen Gedanken, wir stehen in dem Leben, das zu Jesus gehört. Der Gedanke, der dahinter steht, immer wieder auch deutlich gemacht worden ist, ist dieser Gedanke, das Volk kommt durch die Wüste und geht durch den Jordan, beziehungsweise auch ein anderer Gedanke, sie kommen aus Ägypten und gehen durchs Tote Meer und danach beginnt ein neues Leben. Das ist eigentlich der Grundgedanke der Taufe. Und das gilt für alle, egal wie man getauft ist. Es gibt ja große oder gab große Streitigkeiten um das Wie der Taufe. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Realität, dass wir in einem neuen Leben mit Jesus wandeln, das soll in unserem Leben Wirklichkeit werden. Das war das Dritte, also ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das war das Zweite. Und jetzt kommt der dritte Dreiklang, den unser Text uns anführt und den wir uns auch noch vor Augen halten wollen als Grundlage der Einheit. Und zwar das Dritte ist, wir haben einen Gott und Vater, von dem alles herkommt, der über allem steht, also der das Verbindende ist, der über uns wacht, der seine Hände über uns hält, der durch alle wirkt, durch jeden Einzelnen wirken möchte und wirkt, von uns und der in allen tätig ist. Und damit kommen wir auch gleich an den nächsten Gedanken. Also einmal, er möchte durch uns wirken. Gott möchte durch uns in dieser Welt tätig sein. Und zwar können wir das vielleicht so grob beschreiben in einem Bild. Wenn Gott einen Menschen sieht, der bedürftig ist, dann möchte er einen von uns, also nicht nur auf diesen Raum beschränkt, sondern einen seiner Kinder beauftragen und möchte sagen, du sollst derjenige sein, der, durch den ich an diesem Bedürftigen handle. Durch dich will ich handeln. Und das soll letztlich das Anliegen sein, das jeder von uns hat, dass Gott durch mich, durch dich handeln kann. Dass du morgens, wenn du deine stille Zeit machst, beziehungsweise dein Morgengebet sprichst, dass du sagst, mach mich heute für einen Menschen zum Segen. Öffne mir die Augen, dass ich nicht an jemanden vorbeigehe, der dich braucht, der seine Hoffnung auf dich setzt oder der etwas von dir erwartet. Und wenn wir mit diesem Gebet in den Tag gehen, wenn wir etwas erwarten, etwas ganz Konkretes erwarten, dass Gott uns gebrauchen will, dann wirst du auch sehen, dass Gott dir die Augen öffnet für Menschen. Plötzlich wirst du sehen, wo du gebraucht werden kannst und wo Gott dich persönlich, das können kleine Sachen sein. Wir haben ja Daniel vorhin gerade gehört, der jetzt im Kindergottesdienst ist, aber der auch so erzählt hat, das können so Kleinigkeiten sein, aber so ein waches Gemüt, das einfach sagt, ich möchte ein Segen sein. Gott möchte durch dich wirken und er möchte in dir wirken. Und da kommen wir dann zum nächsten. Einmal war das jetzt die Grundlage, diese 3x3. Und die 3 ist ja so die Zahl Gottes, Vater, Sohn und Geist. Deswegen diese Grundlage ist eine feste Grundlage, auf der wir unser Leben und die Gemeinde aufbauen sollen. Das nächste, das sind die Kennzeichen. Die Kennzeichen der Einheit. Und zwar da geht es jetzt darum, um uns als Einzelne. Dort werden 4 Eigenschaften genannt, die uns vor Augen stehen sollen. Das erste ist Demut. Das heißt, einer soll den anderen höher einschätzen als ich oder soll sich nicht über andere stellen, so ähnlich wurde es in unserem Text ausgedrückt. Das ist die Eigenschaft der Demut. Das nächste ist die Eigenschaft der Freundlichkeit oder Milde, die dort zum Tragen kommt. Also insofern einmal Demut und dann kommt Milde, dann kommt Geduld und zum Schluss kommt die Liebe. Diese vier Eigenschaften werden aufgeführt als Kennzeichen oder auch als Mittel, wie ich vorhin gesagt habe, die eingesetzt werden sollen oder die wir leben sollen, um die Einheit in der Gemeinde zu wirken oder uns gebrauchen zu lassen, diese Einheit zu wirken. Das erste, die Demut. Was heißt Demut? Man sieht ja, Demut ist nicht groß im Rennen. Und wenn man sich dazu vorstellt, das ist nicht so eine gebeugte Haltung, die irgendwie, man stellt sich ja so vor, so jemand, der lieber nichts sagt und so ein bisschen schüchtern ist, zurückgezogen. Das ist nicht Demut, sondern Demut im Sinne des Neuen Testamentes, auch des Alten Testamentes. Demut bedeutet, ich bin bereit, etwas aus mir machen zu lassen. Ich bin bereit, Gott entscheiden zu lassen, welchen Weg ich gehen soll, welche Stellung ich haben soll. Was er möchte, das ist mein Wunsch. Ich bin bereit, und das, wenn wir das Bundesschlussgebet ein Stück weit im Kopf haben, führe du mich, mach du aus mir, was du aus mir machen willst. Wenn du mich zur Seite setzt, dann setze mich zur Seite. Wenn du mich gebrauchen willst, dann gebrauche mich. Du sollst über mich verfügen. Du sollst, und da steckt der Gedanke auch hinter, ein Gedanke von Jeremia aus dem Alten Testament, ich bin wie Ton oder möchte wie Ton in deiner Hand sein und möchte mich von dir formen lassen. Wir haben gesungen, das Lied von Manfred Siebald, ein Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Und dass ich das zulasse, dass ich ihn an mir arbeiten lasse, dass ich bereit bin, Paulus hätte auch andere Pläne gehabt, vielleicht für sein Leben, aber dass ich bereit bin, seinen Plan in meinem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Dass er das umsetzen kann, was er sich gedacht hat. Und ich kann euch eins sagen, ich hatte, als ich junger Mensch war, habe ich auch viele andere Ideen für mein Leben gehabt und hätte gesagt, Pastor werden, das wäre ja was Furchtbares. Langweilig oder sowas, finde ich gar nicht so unbedingt. Aber jedenfalls, es geht, oder ich bin davon überzeugt, wenn Gott aus dir machen kann, was er in dich gelegt hat, wenn der, der dich geschaffen hat, an dich gestalten kann, wenn du das zulässt, dann wird etwas Herrliches aus dir. Etwas Besseres könntest du nicht aus dir machen. Wir können uns zwar unser Image pflegen, wir können alles Mögliche mit uns machen, aber das, was Gott aus dir macht, das ist das, was letztlich in dir drinne steckt. Er kennt dich durch und durch und wenn du ihm praktisch ihn machen lässt, dann wirst du das werden, was er sich gedacht hat. Und wenn wir diese Haltung haben, dann braucht man auch nicht neidisch sein, dann braucht man nicht zum anderen schauen, was macht der oder was ist da oder was ist da, sondern dann kann man sagen, ich möchte das sein und nichts weiter als das, was er machen möchte, wozu er mich haben möchte. Und Gott kommt mit uns zum Ziel. Wer sagt, ich möchte das Ziel in meinem Leben erreichen, das Gott mir gesteckt hat, wenn ich mich ihm anvertraue, dann darf ich wissen, das Ziel erreiche ich, meine eigenen Ziele nicht unbedingt. Das war das Erste. Das Zweite, also das heißt, ich bin noch eine Baustelle. Berliner Großflugbau, Flughafen. Also immer noch im Werden. Vielleicht mögen andere denken, sie sollte langsam mal fertig sein. Aber ich bin noch nicht fertig und du auch noch nicht. Wir sind alle noch Großbaustellen Gottes, an denen er tätig ist. Und das führt uns zum nächsten Gedanken. Dieser Gedanke, der mit Freundlichkeit übersetzt wird, das griechische Wort dafür ist ein Wort, das viel breiter angelegt ist als nur Freundlichkeit, sondern es heißt, es bringt so eine freundliche Milde und zwar die Einstellung dem anderen gegenüber, gerade in Bezug darauf, dass wir nicht fertig sind. Ich bin bereit, den anderen einfach auch als einen vorläufigen Prozess zu sehen. mich selber übrigens auch. Das heißt, ich bin bereit zuzugestehen, der andere ist nur nicht vollkommen. Mit Vollkommenheitsansprüchen, die man gegenseitig aneinander stellt, kann man sich kaputt machen. Der andere ist auch noch im Werden. Gott ist noch an ihm am Arbeiten. Und was mich heute noch nervt, wo vielleicht noch ein Gerüst steht oder wo irgendeine scharfe Kante ist, das wird noch gemacht. Aber ich möchte den anderen jetzt schon so sehen, dass ich sehe, Gott ist an ihm am Arbeiten und er wird wunderbar, auch wenn man das jetzt noch nicht unbedingt so sieht. Wie man selber sich ja auch gegenüber freundlich und milde sein soll, dass man sagt, wenn man sich mit sich selber hadert, Gott ist noch nicht fertig. Ich bin noch im Werden und ich möchte diese Milde auch in meinem Urteil anderen gegenüber zu bringen. Mit einem einfachen Spruch gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Und insofern, Gott wird den anderen und mich auch noch dahin führen, dass ich staunen werde. Auch wenn er vielleicht noch eine Baustelle ist und manches an ihm noch nicht vollkommen ist. Es ist an mir genauso wenig, an jedem Einzelnen. Ne? Das heißt, einander mit Milde begegnen und nicht denken, Mensch, du müsstest weiter sein oder das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Keiner von uns hat übrigens die Verpflichtung, so zu sein, wie wir uns das vorstellen. Also niemand, ich dürfte nicht als Pastor sagen, du müsstest so sein, du müsstest so sein. Du enttäuscht mich, weil du nicht so bist wie ich. Ihr sollt nicht nach meinem Bild gestaltet werden. Und keiner hat überhaupt das Recht zu sagen, andere sollen nach seinem Bild. Sondern es geht ja darum, dass Jesus sich in dem Einzelnen gestaltet. Und dass es darum geht, was ihm gefällt. Das heißt also milde gegeneinander und einfach dieses Wissen, der andere ist genauso wenig fertig wie ich. Gott ist aber an ihm am Arbeiten. Und das Wichtige ist, dass jeder Einzelne zulässt, dass Gott ihn verändert, dass wir das zulassen und dass wir da vielleicht auch drum beten und dass wir bereit sind, wenn Gott uns schleift, dass wir auch, letzt hatten wir Allianz Gebetswoche, da hieß es auch, Schleifstein sollen wir füreinander sein. Das heißt, in der Gemeinde reibt man sich auch einander. Für mich damals ein tröstlicher Gedanke war mal, da habe ich damals im Kühlhaus habe ich gearbeitet mit schwierigen Kollegen und dann war ich Christ geworden. In der Gemeinde habe ich manchmal gejammert über meine Kollegen und dann sagte einer zu mir, sieh das doch mal so, du bist ein Edelstein, deine Kollegen sind Schleifsteine und Gott benutzt sie, um dich zu schleifen. Und dann habe ich das anders gesehen. Dann sage ich, oh ja, die haben ja doch eine positive Funktion mir gegenüber. Und in der Gemeinde ist es aber so, nicht, dass die anderen sind Schleifsteine, die einen Edelsteine, sondern wir sind alle Edelsteine und Gott benutzt uns alle, um uns zu dem zu schleifen, was er sich gedacht hat, zu wunderschönen Schmuckstücken, jeden Einzelnen. Dann kommt etwas, was auch noch ganz eng mit dieser Freundlichkeit, mit dieser Milde, die wir einander entgegenbringen sollen, zusammenhängt, und zwar ist das Geduld. Es gibt für Geduld zwei Worte im Griechischen, zwei hauptsächliche Begriffe. Der eine heißt, unter einer Last bleiben zu können. Das heißt, wenn vier Leute ein Klavier tragen, dann wäre es blöd, wenn ein oder zwei zur Seite gehen, weil es ihnen zu schwer wird, sondern unter einer Last bleiben. Aber dieser Begriff ist hier nicht gemeint, hier ist ein anderer Begriff gemeint. Hier ist der Begriff, den wir besser mit Langmut übersetzen. Das heißt wieder mit einer unendlichen Geduld. Dieser Begriff wird eingesetzt für Pflanzen in der Wüste, die unendlich lange warten können, bis sie mal wieder Wasser kriegen. Also unheimlich lange warten können. Und diese Geduld, die dort gesagt wird, dass wir die auch miteinander haben. Und das hängt ja auch damit zusammen, wir sind alle im Werden und wir brauchen, jeder ist von uns angewiesen, dass wir Geduld miteinander haben. Und dass wir nicht erwarten, dass etwas schon fertig ist. Wenn wir uns ein bekanntes Bild vor Augen halten, du hast eine Raupe, oder ja, die sich verpuppt hat, und jetzt denkst du, der Schmetterling, der so, ich will heute den sehen. Wir sind ja in einer Zeit, wo alles sofort sein muss, also nehme ich eine Pinzette und schneide das auf, breche das Ding auf und jetzt soll der Schmetterling rauskommen. Was würde ich erleben? Ich habe das Ding kaputt gemacht. Das Ding, das Tier. Ich habe ein Leben zerstört. Das heißt, Ungeduld bringt überhaupt nichts in Gottes Sinn. Diese Langmut, einfach diese Langmut, warten zu können. auf Veränderungen auch warten zu können. Nicht einfach die Flinte ins Korn zu werfen, sondern auch auf lange Sicht dem anderen oder den anderen Zeit geben. Auch etwas ganz Wichtiges, was zur Einheit, zur Bewahrung der Einheit da ist. Wir sehen ja, in unserer Kirche gibt es ja auch Prozesse, die ganz viel Langmut voraussetzen. Prozesse, die langsam laufen und wo man denkt, wie wird es ausgehen? Aber dass wir auch einander diese Langmut entgegenbringen. Und dann letztlich als zusammenfassender Begriff die Liebe. Die Liebe ist die Eigenschaft, die Gott uns entgegenbringt. Das heißt, die Liebe heißt, den anderen, der andere ist mir wichtig. Das ist mir nicht egal, ob er dabei ist oder nicht. Ich wünsche mir seine Nähe und ich wünsche mir sein Mitsein. Und die Liebe umfasst letztlich die anderen Begriffe. Dass wir in Liebe miteinander verbunden sind. Und dann steht ja, wir sollen die Einheit bewahren durch das Band des Friedens. Das ist dann der nächste Vers. Durch das Band des Friedens miteinander verbunden sein. Das heißt, im Frieden sein. Und das heißt, miteinander auch zufrieden sein. Dass wir, manchmal hat man so einen Insiderblick, dass man denkt, ach, das könnte alles noch ein bisschen besser sein. Man sieht lauter Baustellen, die noch im Werden sind. Und was Christoph sagte, ist auch interessant, wenn man mal über den Tellerrand wegschaut, dann sieht man manchmal, dass man doch Grund hat, dankbar zu sein. Das habe ich schon öfter mal im Gespräch mit Leuten gehört, die christliche Gemeinde nicht kennen. Dann, wenn die dann hier im Gottesdienst waren und ich mich mit ihnen unterhalte, dann manchmal in Gottesdienst höre ich auch, das könnte alles besser sein und so. Also diese Haltung auch, das war früher alles immer schöner und so weiter. Und dann siehst du Menschen, die sowas gar nicht kennen, diese Gemeinschaft, und die sagen, das habe ich noch gar nicht kennengelernt. Etwas Wunderbares, so eine Gemeinschaft. Dann denke ich immer wieder, zwei verschiedene Blickweisen. Aber jedenfalls dieses Band des Friedens, dass wir miteinander, dass wir auch zufrieden sein können. Auch das etwas ganz Wichtiges, zufrieden sein können mit dem, was wir haben, was uns hier geschenkt ist. Und damit haben wir dann so ein Stück weit umrissen, was an uns ist, diese Einheit zu befördern, die sich Jesus wünscht. Das heißt einmal, dass wir die Stelle bereit sind einzunehmen, das aus uns machen zu lassen, was Gott möchte. Das Zweite, dass wir einander das genauso zubilligen, dass wir einander nicht verurteilen, sondern dass wir in Milde miteinander umgehen und freundlich miteinander umgehen. Das Dritte, das war die Geduld, die wir einander entgegenbringen sollen. Das Liebe durch die Liebe als Viertes, durch die wir miteinander verbunden sein sollen und dann, dass wir durch das Band des Friedens zufrieden sein sollen. Das ist das, was an uns liegt. Und dann noch das Letzte, was bringt es oder was ist das Ziel der ganzen Sache? Wir haben vorhin gesungen, dir Gott sei die Ehre und dir Gott die Macht. Das Ziel ist, dass Gott geehrt wird, dass andere Menschen uns als Anlass nehmen, Gott zu ehren. Das Ziel ist, dass Jesus seinen Wunsch erfüllt bekommt. Seinen Wunsch, dass die, die ihm nachfolgen, in Liebe vereint sein sollen. Er schenkt uns seine Liebe und er möchte, dass wir durch diese Liebe miteinander verbunden sind. Und das Dritte dann, dass unser Zeugnis vor der Welt glaubhaft wird. Denn eine zerstrittene Christenheit, auch eine zerstrittene Gemeinde, sind eine denkbar schlechte Grundlage dafür, für ein Zeugnis oder Bekenntnis, das auch wirksam ist. Dann wird man denken, auch bei euch ist es ja genauso wie im Kegelverein. Also insofern wichtig, dass wir ein glaubwürdiges Zeugnis abgeben. Auch das ist wichtig. Also wir haben gesehen, wir haben eine gute Grundlage, die uns geschenkt ist. Wir haben jetzt auch Tipps bekommen, wie wir, oder was heißt Tipps? Man kann auch sagen Anweisungen, wie wir Einheit leben können und sollen. Und wir wissen, warum wir das leben, weil wir unserem Herrn Jesus gefallen möchten, weil wir Gott Ehre machen möchten und weil wir ein glaubwürdiges Zeugnis in dieser Welt geben wollen. Amen.